SRF 3 Input Podcast.
Früher noch, da ist ja das Internet noch am Kabel gegangen. Ich kann mich erinnern, wenn mein Vater einmal im Internet war und ich wollte telefonieren mit meinen Freundinnen abmachen, hat es gemacht. Hat es immer so gemacht. Und eben, das Internet ist am Kabel da gewesen. Und heute könnte man meinen, Internet, das braucht doch kein Kabel mehr. Wir sind ständig online mit unseren Smartphones und dort ist ja in der Regel, außer wir sind am Aufladen, ist schon kein Kabel dran. Also könnte man meinen, Internet funktioniert ohne Kabel. Aber Reto, du sagst, das stimmt gar nicht. Auch hier hat es Kabel, ganz viel Kabel, ohne Kabel kein Internet. Das ist der Input, die Hintergrundsendung auf SRF 3. Ich bin Rina Telli und mein Kollege, der Reto Wittmer, der hat sich auf die Suche gemacht nach diesen Kabel. Er hat ein reisendes Internetkabel nachgemacht. Und Reto, diese Kabel, die sind im Moment so ein bisschen deine Helden, he?
Ich bin fast ein bisschen verheddert drin. Ja, also es sind absolut meine Helden. Es ist, Kabel sind etwas vom Wichtigsten, das Rückgrat von unserer Gesellschaft. Also stellen wir das Internet ab und nichts geht mehr. Und da geht es jetzt nicht unbedingt ums Facebook-Profil, das dann nicht mehr kommt. Auch zum Beispiel diese Bahn würde stillstehen. Das haben wir ja vor ein paar Wochen erlebt, wo da die SBB so einen Kabelbrand hatte und dann irgendwie einen halben Tag lang Züge zum Flughafen nicht mehr gefahren sind. Wir hätten keinen Strom mehr, wir hätten kein Benzin mehr an der Tankstelle, weil die Lastwagen nicht mehr Benzin liefern und die ganze Logistik läuft eben auch über die Netzwerke. Also unsere Datenkabel, um die geht es, Datennetzwerke, die gehören wirklich definitiv zu den wichtigsten Infrastrukturen. Ja, das sind Strassennetz von den Daten und das Strassennetz ist das Internet zum Anlangen. Sonst sagen wir immer so, es ist so virtuell.
Mhm, das Internet. Der Äther, oder?
Ja, und anlangen, genau das habe ich jetzt gemacht für euch. Ich bin das Internet anlangen und ich habe die Ort- und Datenstraßen gesucht, wo das Internet eben physisch wird und das ist bei den Kabel. Und ich möchte in dieser Sendung die Kabel suchen und untersuchen, um auch herauszufinden, wie das Internet eigentlich funktioniert, weil da wissen wir eigentlich ja gar nicht, wie funktioniert es. Und du bist ja so einfach die Anwenderin, oder?
Genau.
Für dich funktioniert
es. Ich brauche es einfach und solange es funktioniert, ist mir der Rest egal.
Und, hast aber sicher Fragen dann, die kommen. Und da, es gibt eigentlich in diesem Bereich wirklich keine dumme Fragen, weil es ist hochkomplex. Man kann das eigentlich gar nicht wissen. Jede Frage ist erlaubt.
Ich habe aber schon eine erste Frage. Man könnte wirklich meinen, das Internet funktioniert ohne Kabel, weil es immer und überall da ist. Und meistens sieht man die Kabel gar nicht, wo dranhängen. Und ich habe mich gefragt, warum braucht es überhaupt die Kabel? Weil Kabel sind irgendwo durch lästig. Du musst sie verlegen, sie sind physisch. Oder? Wenn es mal eins mehr braucht, dann musst du wieder eins mehr verlegen. Warum kann man das nicht mit Funk oder Satellit oder wie auch immer anders lösen?
Über die Luft? Weil wir eigentlich so datenhungrig sind. Oder? Videos, Fernsehen schauen über das Internet. Die Kapazität ist da der Punkt. Also Kabel haben einfach viel die höhere Kapazität, gehen viel mehr Daten durch als über sagen wir Funk, das Handynetz. Momentan wenigstens schaffst oder auch über Satelliten, dort ist es eben sehr begrenzt und vor allem viel teurer. Also die ganz grossen Datenmengen schaffen wir nur durchs Kabel, da geht es nicht ohne Kabel. Sonst hättest du irgendwelche Ruckelvideos nur, wenn alles über die Luft kommt.
Und wo die Kabel durchgehen, das zeigst du uns jetzt in dieser Sendung.
Ich bin zu einem Kabel gegangen an der Grenze zu der Schweiz, also zu einem Grenzübergang von den Daten.
Jawohl, da haben wir es.
Also das ist, wenn man es jetzt physisch anschaut, ist das eigentlich so ein Grenzübertritt vom Internet?
Im Prinzip ja.
So wie neben da der Zoll, ja, für die Auto.
Genau. Da geht halt die Glasfasern dann rein bzw. raus in die Schweiz.
Das Kabel, die Grenze, das ist am Bodensee, in Rützlingen. Da schauen wir noch genauer an. Und dann bin ich dem Kabel nachgegangen durchs Land durch und dann eigentlich bis ans andere Ende, also dort, wo es aus der Dose dann kommt, also bei dir zu Hause.
Da ist der Hausübergabepunkt. Bis zu da ist das unser Netz und ab da ist nachher das Netz vom Haus, oder?
Ja.
Und die Weisen, die gehen nachher in die einzelnen Wohnungen.
Da ist jetzt wirklich da, das Kabel, da wäre jetzt eine Wohnung, wenn ich das jetzt rausdrülle, dann
ist genau, da geht eine Wohnung, ja, nicht mehr. Genau.
Also der Start und das Ende eigentlich von der Reise von einem Datenpäckchen. Zwischendrin passiert natürlich noch einiges. Da werden auch Daten austauscht unter dem Netzwerk. Was da genau passiert, sehen wir in dieser Sendung.
Du bist diesen Internetkabel so nahe gekommen, dass du sie hast anlängen können. Bist du auch mal in Versuchung gekommen, einfach so ein Kabel mal auszustecken und schauen, was passiert?
Sicher, klar.
Was würde denn passieren? Hat man dann kein Internet mehr?
Ja, also jetzt da am Schluss, dort wäre es natürlich einfach eine Wohnung, die dann kein Internet hat. Aber ich bin wirklich auch an einem Ort gewesen, der ist so zwischendrin, zwischen dem Grenzübergang und bei dir zu Hause im Haus, ein ganz wichtiger Ort, wo, also wenn ich es dort rausgezogen hätte, dann wäre das Internet effektiv langsamer. Man hat es gespürt, die ganze Schweiz hat es gespürt. Also das Internet ist teilweise auf sehr wenig Orten reduziert, das mit dem Anlangen. Ist schon sehr faszinierend und ja, es hat mich gereizt, um rauszuziehen, aber ich bin ja nie allein gewesen, teilweise auch nur mit so Sicherheitsvorkehrungen reinkommen.
Vielleicht besser.
Die so. Hätten mich, ich weiss nicht, was passiert.
aber die Vorstellung ist schon interessant, dass man das Internet anlangen quasi, indem man das Kabel anlangt. Das ist schon eine verrückte Vorstellung.
Ja, auf eine Art schon, aber eigentlich auch, ist es irgendwo auch logisch, dass man es kann. Anlanges Internet, weil das Internet ist eigentlich ja der Computer, also wo die Internetseiten drauf sind, E-Mails, Fotos, Videos. Also es ist auch dein Computer oder dein Handy, wo du mit ins Internet gehst, also da kannst du anlangen. Dann ist es auch der Router, also das Gerät, das ist eine Art Navigationsgerät zum Internet. Die Geräte zeigen die Daten, die sie durchmühen in diesen Kabeln, damit sie eben ankommen bei dir. Du hast auch so einen Router ja zu Hause, das ist der funkt. Und dann haben wir eben noch die Kabel, also die drei Sachen, Kabel, Router, und Computer, da ist eigentlich das Internet und da können wir anlangen.
Das sind ja Sachen, die sehe ich daheim. Der Laptop, den sehe ich daheim, kann ich anlangen. Der Router kann ich anschauen und anlangen. Und das Kabel, das dann nach irgendwann durch die Decke geht und verschwindet, das kann ich bis zu diesem Punkt auch noch anlangen. Und dann verschwindet das Kabel durch die Wand und geht irgendwo in den Keller und dann raus in den Strass. Und dann?
Ja, dann geht es weiter in der Strasse und zieht sich durchs Land durch und geht dann über Grenzen und geht dann durchs nächste Land und so weiter. Also, und landet dann irgendwo wieder in einem Rechenzentrum, zum Beispiel von Google, sagen wir mal, wo dann ein Computer ist, wo Bilder drauf sind. Also wenn du zu Hause eine Suchanfrage machst bei Google, dann wandert die Anfrage durch das Kabel durch und landet dort und dann kommt das Bild dann zurück.
Das heisst, wenn ich hier in der Schweiz hocke und auf Google, keine Ahnung, irgendwie ein Bild von einem herzigen Orang-Utan suche, dann geht die Anfrage durch meinen Computer, durch das Kabel, durch den Ozean zum Rechner von Google in den USA und dann als Antwort wieder zurück zu mir auf dem ganzen Weg und das innerhalb von Millisekunden.
Millisekunden? Also, wenn wir 3 Sekunden warten, dann merken wir es ja schon. Also, das
ist ewig, oder?
Das sind Tausende von Kilometern, die da überbrückt werden durch die Kabel, wo dann das Datenpaket durchsaust.
Dazwischen ist ja das Meer und da könnte man wie meinen, ja gut, funktioniert per Satellit.
Das ist eben nicht so, da hat es ganz viel mehr Kabel, also Kabel durchs Meer, Unterseekabel kann man auch sagen, etwa 360 Verbindungen zwischen den Kontinenten, aber es gibt auch so den Küstenort, zum Beispiel in Afrika, um einzelne Länder via Meer ans Internet anzubinden, weil das ist einfach günstiger, als wenn du jetzt durchs Land die Kabel verbuddeln würdest.
Das war schon mal erklärt, die Kabel braucht es überhaupt, weil durch so Glasfaser passen es so viele Daten, wie wir überhaupt brauchen. Das wäre mit anderer Technik gar nicht machbar. Und ich habe mich gleich gefragt, hey, wie verlegt man eigentlich ein Kabel unter dem Ozean durch? Wie geht das?
Du hast Stichwort Glasfaser vielleicht noch, oder? Das sind eigentlich die Kabel, die Lichtleiter. Kabel, die Glasfaser. Da bringt man die Kapazitäten durch. Also es geht nicht um Kupferkabel. Ja, das sind spezielle Schiffe, wo die Glasfaserkabel, sind so dickere Schläuche, so Feuerwehrschläuche, teilweise noch dünner, Gartenschlauch. Die sind auf einer Trommel und dann wird das hinten eigentlich einfach so, ja, man muss ein bisschen auf das richtige Tempo achten und so. Es ist nicht so einfach, wird das ins Meer reingelegt und vom eigenen Gewicht sinkt es dann auf den Boden und geht dort in den Schlamm rein und ist dann eigentlich schön geschützt. Das liegt dann so im Meer.
Du bist ja eben auf Zürich gegangen nach diesen Kabeln und man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass das ja auch geheim ist, wo so Kabel durchgehen. Das sind wichtige Kabel, wo ganz viele Daten liefern und wenn dann da jeder kann nachschauen kann, da geht das Kabel durch den Ozean, gehe ich mal irgendwie... Oder man könnte ja einiges anstellen mit so einem Kabel. Ist denn das geheim, wo die Kabel...
Ja, so halbe geheim. Also bei den Meerkabeln gibt es so eine Karte, wo ich anschauen kann, wo das die sind. Aber wo es dann genau landet, da muss man dann schon ein bisschen... bisschen wissen, das sind teilweise auch dann Häuser, die so ein bisschen, nicht getarnt, aber so ein bisschen gemacht sind, als wenn es ein Einfamilienhaus wäre oder so. Mein Ansatz ist ja, ich wollte wissen, wo gehen sie in die Schweiz rein, also die Kabel vom Ausland. Weil das Internet kommt ja über Kabel von den europäischen Ländern raus in die Schweiz. Und da hat man eigentlich niemand so recht können oder wollen sagen, wo ist denn da der Übergang? Es gibt, was man weiss, ist, dass in Basel einige sind, also in der Region Basel, dann in Genf, das hat so historische Gründe. Und ich habe wirklich wollen, zu so einem Kabel das anlangen, wo geht es über die Grenze, und habe dann wirklich doch eins gefunden. Und das passt eigentlich gut, weil so, es ist am Bodensee. Also ich so als Seebub habe dann können, noch zurück in die Heimat, weil es hat im Bodensee hat es ein Kabel und das geht dann durch die Stadt Konstanz durch und über Grenzen. Zu dem Kabel gehen wir jetzt. Ich bin zum Fährhafen gegangen, zu Konstanz. Da kommt der Bodensee-Kabel an Land. In See reingelegt haben das Kabel Stadtwerk Konstanz vor ein paar Jahren, über auf Friedrichshafen. Die Stadtwerk Konstanz betreiben in der Stadt ja, die wichtigsten Infrastrukturen, eben auch Telekommunikation. Und der Leiter von dieser Abteilung ist der Roland Stader.
So, den haben wir ja schon.
Ich habe ihn getroffen und bin mit ihm rausgelaufen auf den Steg, links vom Fährhafen, zum See-Kabel anzuschauen.
Betreten der Hafenmole verboten. Ja. Machen wir da jetzt gleich.
Wir sind Stadtwerke.
Okay. So. Etwa 50 Meter Richtung See raus. Auf der linken Seite ist eine Fähre gelegen, die gerade im Service war. Ein paar Männer haben so da rumgeputzt. Und rechts ist eine Fähre gelegen, die noch im Hafen drin war. Die ist dann aber bald rausgefahren. Der Roland Stader hat dann links abgezeigt ins Wasser. Dort soll das Kabel sein. Aber ich habe nur einen Schwarm mit kleinen Fischen gesehen.
So, normalerweise müsste es jetzt irgendwo, müsste man vielleicht hier noch was sehen. Das geht normalerweise hier durch. Bei Niedrigwasser würde man bestimmt was sehen.
Das sieht dann so aus wie ein Wasserschlauch. So ein
ja, ein schwarzer, Garten,
ein schwarzer Gartenschlauch.
Schwarzer Gartenschlauch.
Und wie viele Daten gehen jetzt da durch?
Das Kabel hat 200 Fasern. Jede einzelne Faser könnte die ganze Welt momentan datentechnisch versorgen. Also bei uns geht jetzt für unsere Backbone-Anbindung rüber nach Lindau. Da haben wir jetzt 40 Gigabit geschaltet. 40 Gigabit pro Sekunde. Ja. Das ist ein Uplink ins Internet.
Das ist da, nur eine Faser jetzt?
Eine Doppel, also eine ja, Faser, ja. 200 sind drin.
Ja.
Und weitere 10 Gigabit haben wir in Schweiz rein. In die nächste große weite Welt.
Die Fähre rechts fährt da gerade weg ins blaue Wasser raus. Das war ein idyllisches Bild, aber es ist natürlich ein bisschen ein Flop. Oder? Ich habe das Kabel nicht gesehen, nur so einen Kanal, wo es drin ist. Und ich bin dann darum zurückgegangen zum Ufer, in den Keller runter und dort unten habe ich es dann gesehen.
Ich muss sagen, ich würde so ein Kabel auch gerne sehen. Du hast ja eine Bildergalerie gemacht auf srf.ch/input sieht man die Bildergalerie und ich habe gefunden, das sind so schöne Kabel, also die Glasfasern, du hast die in der Hand, ja. Das sind in allen Regenbogenfarben, also etwas super ästhetisch.
Ist sehr ästhetisch, ja. Die sind auch, jedes Fäserli hat eine eigene Farbe, damit man es zuordnen kann, weil man die dann ja wieder so aufteilt. Und ich konnte es anlangen, so ein Kabel. Der Roland Stader hat in seinem Büro so ein 30 cm langes Stückchen. Und ich wollte natürlich auch das richtige Bodensee-Kabel wählen, eben wirklich noch anlangen, also das, was im Einsatz ist. Darum gehen wir doch jetzt nochmal schnell zurück zum Fährhafen. Wir laufen zurück über den Steg in die Richtung von so einem Fährbetriebsgebäude von der Stadtwerk Konstanz. Das ist eigentlich einfach ein grösseres Haus und dann gehen wir in das Gebäude rein.
Können wir hier durch, oder?
Wohin müssen wir?
In den Keller.
Bevor wir aber in den Keller runter können, haben wir rein müssen warten auf einen Mann, der den Schlüssel zum Keller hat. Und nur er hat den Schlüssel.
Ja, da müssen wir natürlich auch bestimmte Sicherheitsvorschriften erfüllen.
Ja.
Das Seekabel ist natürlich auch ein sicherheitsrelevantes Kabel.
Aber und gleich ist ja eigentlich, ich meine, wenn man jetzt weiss, wo das etwa ist, könnte man eigentlich relativ einfach abtauchen und irgendwie mit der Säge so.
Ja, wenn man jetzt. Das Seekabel ist in der Einfahrtschneise von der Fähre. Also, ich würde da nicht unbedingt tauchen. Weil alle paar Minuten geht eine Fähre rüber.
Also, die Fähre ist eigentlich gerade noch so ein bisschen der Schutz.
Ja, das Kabel liegt mittlerweile fast schon einen Meter tief im Sand drin. Also, man sieht es auch nicht mehr. Ja. Das versandet schön.
Aha,
und dann geht es in 250 Meter Tiefe. Ja.
Ah, da müsste man ziemlich schon so schaufeln und ausgraben. Ja,
und ich 25 mm Durchmesser.
Ja, ist nicht ganz einfach.
Wir haben den Schlüssel und wir gehen runter die Stege zum Keller. Sie haben zuerst gar nicht mehr gewusst, wo das E-Kabel überhaupt rauskommt aus der Wand, weil es hat noch einen Haufen andere Kabel in dem Raum, im Kellerraum.
Aber wir haben es gefunden.
Da ist es, ja.
Das ist unsere Hausschaltzentrale.
Das ist die Klimaanlage, die da so quietscht im Hintergrund.
Und hier, eins von diesen vielen ist es. Ich weiß es jetzt welches.
Jetzt kann ich raten.
Ja, er weiß es auch schon, er steht schon davor.
Ich hätte jetzt auf das tippt. Ja.
Der schwarze Gartenschlauch.
Geht da drauf, LWL. Also.
Das geht hier runter.
Und dann geht in den ersten Schaltschrank links hinein.
Den da.
Aha. Ja, aber das sind die Glasfaseranschlüsse.
Da stößt es ein bisschen an oben. Ja.
In einen Kasten, wo der Gartenschlauch auch reingeht. Allerdings klemmt die Türe.
Da ist irgendwo eine Verriegelung.
Ja, ja. Aber wo?
Eigentlich in der Mitte sollte sie sein.
Ja. Die Türe klemmt noch immer.
Ich bin kein Elektriker, ne?
Ja. Ah.
So. Da. Da geht es nach Friedrichshafen rüber und in unsere Netzwerke in Konstanz.
Was der Kasten dann aufgebracht haben, habe ich drinnen so zwei so 50 cm breite und etwa 20 cm hohe graue Gehäuse gesehen. Vorne dran hat es 96 grüne Anschlüsse. So gibt es dann mal 292 Anschlüsse. Also für jede einzelne Glasfaser, die aus dem dicken Glasfaserkabel rauskommt, also im Gartenschlauch, hat es da einen Anschluss. Die werden da wie so aufgesplittet. Und an etwa 20 Anschlüsse hat es kleine gelbe Kabel dran gehabt. Und die anderen sind leer gewesen.
Das heisst, es hat noch Platz für viel, viel, viel mehr Internet.
Es hat wahnsinnig Platz für noch viel mehr Internet. Die haben da einfach einmal so ein Glasfaserkabel im See verlegt. Und ja, wenn man das schon macht, dann tut man gerade genug rein. Dann hat man noch Reserve für die nächsten Jahre und könnte dann einfach noch weitere Fasern belegen. Und das ist noch interessant, die nicht angeschlossen sind, das sind nicht beleuchtete Fasern, also Dark Fiber, sagt da der Netzwerktechniker dazu, müssen eben einfach gar noch nicht gebraucht werden und noch nicht mit Laserlicht da die Daten reingeschickt werden.
Das heisst, es funktioniert im Inneren von so einer Glasfaser wie wenn man würde morsen, wenn du sagst, es funktioniert mit Licht, mit Laser.
Ja, ist eigentlich wie morsen, einfach viel schneller. Das sind tausende Millionen Mal pro Sekunde tut ein Laser Lichtblitz geben für jedes Datenpäckchen, also Datenbit ein und aus, und auf der Gegenseite registriert ein Sensor, wenn das Licht kommt und wenn nicht, also eigentlich die Morsezeichen, und kann dann so Daten übertragen. Also das ist wirklich einfach ein super, super, super schnelles Morsen über weite Distanz.
Das heisst, irgendein YouTube-Video, das ich mir anschauen will, besteht aus so Lichtsignal, aus Lasersignal. Wie weit kommt denn so ein Signal?
Etwa so 70 Kilometer. Also beim Bodensee ist jetzt das sowieso kein Problem. Das ist ja knapp 30 Kilometer weit. 70 Kilometer am Stück kann man überbrücken. Also das ist eigentlich eine rechte Distanz. Und dann macht man es aber so, dass man einfach so Verstärker dazwischen schaltet. Jetzt zum Beispiel in den Meerkabel, wo es ja dann Tausende von Kilometern sind, wo dann das Licht wieder für die nächsten 70 Kilometer so verstärkt. Und dann kann man eigentlich endlos Kilometer Distanz überwinden.
Und das quasi in einer Lichtgeschwindigkeit, oder?
In Lichtgeschwindigkeit.
Und das alles in einem Schlauch, der gerade mal so dick ist wie ein Gartenschlauch. Also ich finde, das sind schon enorme Dimensionen.
Das sind enorme Dimensionen. Und dann geht es ja weiter. Also vom Bodenseekabel geht es dann in mehrere Netzwerke von diesen Stadtwerken Konstanz. Und für uns wichtig, bis an die Grenzen. Und von dort dann geht es dann in die Schweiz. Also die Daten, die durch den Bodensee gehen, gehen dann auch in die Schweiz.
Was für eine Rolle spielt denn eine Landesgrenze für das Internet? Weil das Internet ist ja etwas, wo die meisten von uns als grenzenlos wahrnehmen, oder?
Ist es auch, ja. Wenn wir jetzt von den Daten her denken, also da, wo in den Kabel transportiert wird, dann gibt es da keine Grenzen. Man kann dann auch nicht wirklich immer sagen, wo gehen die Daten durch? Gehen sie jetzt durch das Bodenseekabel oder woanders? Das ist grenzenlos. Aber wenn man natürlich die Kabel anschaut, also die physische Ebene, das Internet zum Anlangen, dann gibt es natürlich Grenzen, weil irgendwo kommen ja die Daten über die Grenzen. Zum Beispiel beim Tägerwilderzoll an der Grenze Kreuzlingen-Konstanz. Da geht ein Glasfaserkabel über, also eine Art Fortsetzung von dem Bodenseekabel, wo wir vorher gesehen sind. Und das Kabel geht unter dem ehemaligen Grenzhag durch. Es hat dort ein paar Einfamilienhäuser auf deutscher Seite. Und dann landet das Kabel in einem grossen Gebäude, so aus den Kriegsjahren. Es ist eine Umspannstation, ein Trafohaus, das Strom transformiert, um auf Konstanz zu liefern. Und das Trafohaus steht auf Schweizer Boden, gerade neben dem Tägerwiler Zoll, wird aber verwaltet von Deutschland, also von den Konstanzer Stadtwerken. Das Land da ist so eine Enklave, ist total kurios. Also Schweiz und Deutschland ist da irgendwie gleichzeitig. Zuständig ist auch hier der Leiter Telekom von der Stadtwerk Konstanz, der Roland Stader. Ich bin mit ihm noch draussen, weil er muss noch einem Kollegen anrufen, um ihm zu sagen, dass wir jetzt reingehen ins Trafohaus. Das sind so Sicherheitsmassnahmen.
Stader, hallo, Herr Weiß. Ich würde es gleich in der, man steht vor Tägerwil, ich würde es gleich reingehen.
Jetzt gehen wir rein, es ist einfach eine normale Holztüre. Rechts hat es ein Schild dran.
Bitte Schuhe reinigen. Was ist das? Das Schild.
Wir sind in einem grossen, hohen Saal und in einem Raum hinten dran suchen ein paar Trafos. Der Roland Stader läutet nochmals seinem Kollegen
an. So, Stader, wir sind drinnen. Tschüss. So, das ist eine Umspannstation. Trafo ist da vorne, 110 kV auf 20.000 Volt. Da wird ein Teil der Stadt mit versorgt.
Also da kommt Strom von der Schweiz auf Konstanz.
So. Strom ist ja faszinierend, aber ich bin da, um das Datenkabel zu sehen und anzulangen, wo da über die Grenze geht. Der Roland Stader macht wieder einmal einen Metallkasten auf.
Das ist die Übergabe.
Das ist jetzt ein Kasten. Da ist jetzt nicht Strom, sondern LWL Lichtwellenleiter, Glasfaser.
Jawohl, da haben wir es. Da haben wir es. Das ist ein Übergabeswitch ins Backbone-Netz der AXPO. Das heißt Energiekanton Thurgau oder Leit kommt direkt in die Schweiz rein.
Also das ist, wenn man es jetzt physisch anschaut, ist das eigentlich so ein Grenzübertritt vom Internet.
Im Prinzip ja.
So wie neben da der Zoll, ja, für die Auto.
Genau. Da geht halt die Glasfasern dann rein bzw. raus in die Schweiz.
Und da gehen jetzt ganz viele E-Mails und ja, YouTube-Filme und was auch
wahrscheinlich
immer.
Wahrscheinlich, ja.
Ich spüre es jetzt nicht, wenn ich es anlange, aber ich ziehe es jetzt auch nicht raus.
Ja.
Also ich finde es ja total faszinierend, vor allem, wo wir dann wieder draußen sind, der Kontrast so zwischen dem alten Trafohaus und dem Glasfasergartenschlauch, der unsichtbar unter dem alten Grenzhag durchgeht. Dort, wo gegenüber gerade einer seinen Rasenmeier putzt nach dem Einsatz. Und nebendran idyllisch ein Gärtchen hinter dem Zollhaus Tägerwilen mit einem Bänkli, wo die Zöllner am Feierabend vielleicht noch ein Bier nehmen. Und es hat eine Hundehütte, wo ein Schäferhund gerade ungeduldig drin auf seinen Einsatz wartet. Für den Roland Stader ist da alles nichts Besonderes mehr.
Sie haben mir das Internet zum Berühren jetzt gezeigt.
Ja, sozusagen.
Ja, für Sie ist es nicht so etwas Spezielles, aber für mich schon. Ja. Ich bin jetzt sehr berührt eigentlich.
Das ist ein tagtägliches Doing. Da denke ich mir schon gar nicht mehr nach.
Mit dem Hund im Hintergrund. Jetzt ist das Kabel voller Internet, also in der Schweiz angekommen. Und wir haben am Anfang mal den Vergleich gemacht. Also wenn jetzt ich ein Bild gesucht hätte von einem Orang-Utan auf Google, dann ist das Bild oder die Daten sind aus den USA, vom Rechner von Google, einmal quer durch den Ozean, auf Europa, dann auf dem Landweg bis an den Bodensee, unter dem Bodensee durch und dann von Deutschland in die Schweiz über. Und dann geht die Reise weiter.
Das ist ein möglicher Weg, ja, der denkbar ist. Und dann geht die Reise weiter. Eigentlich, wir sind ja in diesen Backbones. Das sind jetzt die Datenkabel, die eigentlich so durchs ganze Land durchgehen. Also so die grossen Datennetzwerke, die sie in allen Ländern hat. Das ist so das Rückgrat von unserem Internet. Oder man könnte das Ganze auch mit einem Baum vergleichen.
Ein Baum hat einen dicken Stamm, wo eigentlich das Ganze trägt, wo auch das ganze Wasser nach oben fördert und wo letztlich zentral ist, damit nachher dann die fein verästelten Teil vom Netz oder eben vom Baum, nämlich die Äste bis zu den Blättern, können überhaupt leben. Nach dem Stamm kommen dann die dickeren Äste, die dann ganze Regionen in einem Netz versorgen. Und am Schluss haben wir die Feinverästelung bis zu jedem einzelnen Kunden, zu jeder einzelnen Kundin. Wir sagen dem die sogenannte letzte Meile.
Das ist ein Vergleich, der mir noch gefallen hat. Den macht René Döni. Er ist Leiter Telekomdienst und Post und Vizedirektor vom Bundesamt für Kommunikation. Und er hat mir auch noch gesagt, wo denn jetzt eben die Backbones, also die dicken Äste, die Datenkabel bei uns durchs Land gehen.
Wir haben ja die Hochspannungsleitungen für die Stromversorgung. Und die haben zuoberst oben ein sogenanntes Erdseil. Das steht, wo der Blitz soll einschlagen soll, wenn er dann einschlägt. Und dort hat man dann auch Glasfaserkabel drumherum gewickelt. Glasfaserkabel die reagieren nicht auf elektrische Störungen, weil das Licht ist da unbeeinflussbar. Und das ist natürlich auch eine gute Trasse, sage ich jetzt einmal, Verlegungstrasse, wo man gerne und gut nutzt.
Also Internet geht bei uns teilweise oben an den Hochspannungsleitungen durch, dort, wo auch Strom ist. Oder dann zum Beispiel auch Gaspipelines. Die sieht man ja so in der Landschaft draussen, da sind da die orangen Markierungen und die Gaspipeline selber ist dann in der Erde. Und dort hat es auch neben dem Rohr hat's Glasfaserleitungen. Dann entlang der Autobahnen, zum Beispiel entlang von der A1, hat es in der Schächte neben den Bahnenstreifen Glasfaserkabel. Bei der SBB hat es auch Datennetz bei den Gleis entlang in der Schächt, auch im neuen Gotthardtunnel übrigens, da hat es 2600 Kilometer Glasfaserkabel, die durch den Tunnel gehen. Die braucht die SBB für so interne Kommunikation und Steuerung oder auch um das ganze Tunnel mit dem Handysignal zu versorgen. Das ist noch interessant, dass man eigentlich die Backbone-Glasfaserleitungen an Ort hat, an anderen Infrastrukturorten, wo es eben schon gibt. Oder? Gas, Strom, Eisenbahn, Strassen.
Es ist vermutlich auch viel einfacher, dort ein Kabel zu verlegen, als irgendwie einen völlig neuen Weg zu gehen.
Ist eine Kostenfrage, weil ja, dort hat es meistens schon so Schächte, wo man es dann relativ einfach reinlegen kann.
Ja. SBB, Stromfirmen, Glasfaser entlang von der Autobahn. Kann dann einfach jeder sein Glasfasernetz bauen in der Schweiz? Wie ist das? Wem gehört denn das überhaupt?
Also eigentlich schon, ja. Du könntest dort auch so eine Faser mieten oder eine eigene Faser reinlegen. Und es gibt etwa 20 so grosse Datennetze, hat mir der René Döni vom Backcom gesagt, die wir in der Schweiz haben. Und also es ist ja eigentlich schon immer so gewesen, wo das Internet entstanden ist, Ende 60er Jahre, da sind ein paar Computer da gewesen, die ein Netz gebildet haben. Dann haben ein paar Unis eigene Netz gemacht und dann hat man die Netze zusammengeschlossen. Also das Internet wirkt zwar für uns, als wenn es ein Netz wäre, aber es ist schon, eigentlich schon immer ein Zusammenschluss gewesen von verschiedenen Netzen. Und das ist heute eben auch noch so. Also das sind einfach wirklich verschiedene Netze, die dann zusammengeschlossen werden zu einem Internet. Das ist ja auch das Geniale am Internet. Wenn jetzt eins von diesen Netzen zum Beispiel eben aussteigt, dann ist ja nicht das ganze Internet lahm oder kaputt, sondern vielleicht nur ein bisschen lahm, aber es funktioniert noch. Und durch das haben wir eben auch die Stabilität. Aber damit all die Netze eben auch zu einem einzigen Internet werden, müssen sich können austauschen, also Daten austauschen.
Das ist wie wenn die schweizerische Eisenbahn über nach Frankreich fährt, oder? Die Eisenbahn von hier, von der Schweiz, muss auch auf dem französischen Netz können fahren. Kann man das so vergleichen?
Ja, das ist eigentlich, ja, das muss ja dann auch funktionieren, wenn der Schweizer oder der ICE aus Deutschland in die Schweiz kommt bis auf Zürich, dann fährt er ja da, dann tauscht er sich wie aus und benutzt dann das andere Netz. Da wäre der ICE, wäre das Datenpaket, das vom einen Netz von der Deutschen Bundesbahn ins Netz von der SBB kommt und dann zu Zürich oder zu Bern ankommt.
Statt der SBB haben wir Firmen wie eine Swisscom oder Google. Und da geht es darum, wie kommen die Daten vom einen Netz ins andere? Wie geht der notlose Übergang, dass am Schluss auch zu mir das YouTube-Video kommt oder das Bild, das ich suche oder was auch immer ich aus dem Internet will haben?
Und zwar so, dass es eben schnell kommt und nicht ruckelt, vor allem das Video. Für das braucht es so Austauschpunkte. Da gibt es in der Schweiz mehrere von denen. Und es gibt Swiss IX Internet Exchange. Das ist eine Stiftung, die neu so Austauschpunkte, also so Punkte, wo die grossen Datennetze ihre Daten austauschen, betreiben. Gladbruck bei Zürich, da ist so ein Austauschpunkt. Das ist dort ein Rechenzentrum, wo noch ganz viele andere Firmen ihre Computer drin haben, wo es Daten speichert. Und es hat dort eine kleine Ecke, so wie ein Kellerabteil, wo ein Kasten steht. Und das ist dann der Austauschpunkt. Ich wollte das Kabel dort auch wieder anlangen. Das ist auch wieder das physische Internet. ist da jetzt nicht so ganz einfach gewesen, zum reinkommen. Ich habe es aber geschafft, zusammen mit dem Präsidenten der Stiftung, Ulf Kieber. Ich habe da zuerst musste so einen Finger in so einen Fingerabdruckleser reinheben und dann hat das auch geschaut, ob das Blut zirkuliert im Finger, damit man eben nicht jemandem, der dort arbeitet, den Finger abschneiden kann und dann einfach den reinheben. Und dann hat es etwa 5 Türen gehabt, die man nur mit dem Badge anheben musste. Dann sind sie aufgegangen, so eine Spezialschleuse, wo nur immer eine Person durch kann. Und am Schluss dann noch so einen Kasten, den man nur konnte aufmachen mit einem besonderen Schlüssel. Und im Kasten hat es dann wieder einen Schlüssel gehabt, wo man dann konnte.
Das ist so ein bisschen wie ein Kellerabteil.
In den Keller rein, wo im Ecken rechts der Austauschpunkt war.
Ein bisschen moderner, nicht so die Holztüren.
Ups, Vorsicht, das wird ein bisschen eng hier.
Jö, schau mal. So dünn.
Jedes von den Kabeln, das hier angeschlossen ist, ist ein anderer ISP.
Ein ISP ist zum Beispiel in Swisscom.
Es gibt viele ISPs, suchen Sie sich einen aus. Ich kann da jetzt zu Name-Dropping nicht wirklich was sagen. Es tut mir leid.
Aber solche Firmen halt wie Swisscom.
Ja, ich bin zur Neutralität verpflichtet. Sie werden das verstehen.
Also jedes Kabel ist so einer. Die kommen hier zusammen und dann?
Genau. Und können dort eben ihren Traffic austauschen. Jedes von den Kabeln ist ein anderer Internetanbieter und kann dann mit jedem anderen Anbieter, der auch angeschlossen ist, Traffic austauschen. Wir haben hier unsere 100-Gig-Strecken.
Was ist eine 100-Gig-Strecke?
Sie kennen von zu Hause aus das DSL mit 20 Megabit Down und 2 Megabit Upstream. Wir transportieren hier nicht 20 Megabit, transportieren hier 100 Gigabit. Also wir machen hier Traffic.
Da fließen jetzt irgendwelche YouTube-Filme durch, was auch immer?
Da fließen von allen möglichen Anbietern in der Schweiz Traffic-Daten durch.
Und wieso braucht es sowas? Also.
Naja, stellen Sie sich vor, Sie haben zu Hause ein DSL von einem Anbieter A und Sie möchten das Video von einem Anbieter B haben, dann muss der Traffic vom Anbieter B ja irgendwie zum Anbieter A kommen. Das passiert hier.
Wie wichtig ist jetzt hier dieser Schrank, vor dem wir stehen, mit diesen Kabeln fürs Internet in der Schweiz?
Im Endeffekt, wenn ich den Switch ausschalten würde, hätten wir morgen eine Störung in der Zeitung.
Wenn ich jetzt hier ziehe, dann...
Ja.
Ach, diese kleinen Stecker, das ist eigentlich unglaublich.
Genau.
Das ist so unspektakulär. Das ist
sehr unspektakulär, es sieht nach nicht viel aus und es hat aber große Auswirkungen.
Ich wollte dann noch ein Foto machen von dem Kasten. Mhm. Und dort hat dann der Ulf Kieber zuerst gesagt, ich muss jetzt noch so einen Zettel wegnehmen, der ist dort gehangen, wo drauf gestanden ist, welches Käbeli zu wem gehört. Also eben vielleicht Swisscom oder Sunrise. Oder. Es ist da sehr so ein Geheimnistuerei. Und ich habe ihn dann draussen noch darauf angesprochen, was denn das jetzt soll. Also wieso, dass man denn da nicht sagen kann. Es ist ja eigentlich nichts Schlimmes, wenn man das jetzt wüsste.
Jedes Kabel ist im Endeffekt dann ein Internetprovider, der hier seinen Traffic anlandet.
Und dann, was passiert mit diesem Traffic, also mit diesen Daten?
Nun, die Internetprovider peeren miteinander, also sie schließen miteinander ein Agreement, gegenseitig Traffic auszutauschen. Das ist Sache der Internetprovider untereinander. Und jeder Internetprovider tauscht mit den anderen Providern, die auch am Exchange-Punkt angeschlossen sind und mit denen er ein Agreement abgeschlossen hat, den Traffic aus.
Ist das eine Art Börse dann?
Im Endeffekt kann man das so betrachten, ja.
Also Börse für Daten?
Ja, es wird im Endeffekt nicht gehandelt oder... aber es wird ausgetauscht, ja. Und in dem Sinne ist es einer Börse nicht unähnlich.
Also es wird nicht irgendwie gegen Geld ausgetauscht, sondern einfach die Ware
das
gegen...
Das ist den Internetprovidern überlassen, ob sie Geld dafür nehmen wollen oder nicht.
Das ist hier ein neutraler Boden.
Genau.
Ich spüre hier, das ist jetzt ganz heikel, was ich jetzt hier anspreche.
Das ist eine Problematik der der ISPs untereinander. Das ist etwas, wo sich der Exchange-Punkt als solcher eigentlich nicht einzumischen hat.
Das ist eigentlich historisch die Idee, dass man Daten, also dass jeder Daten liefert, anderen Netz und auch entgegennimmt und dafür kein Geld nimmt. Das Problem ist jetzt da, dass natürlich vor allem mit dem Aufkommen von so Streamingdiensten, die tun ja vor allem sehr viel Daten liefern. Und da haben jetzt, ja, gibt es so ein bisschen Ideen, dass die bitte auch sollen zahlen für das, weil das ist dann irgendwo ungerecht, finden die, die eben Daten transportieren. Und da sind wir bei einem ganz heissen Eisen. Und wie heisst das, dass Eisen ist? Das haben wir vor 2-3 Monaten hat das vor allem Swisscom-Kunden gemerkt.
Es kommt nicht so häufig vor, dass bei uns auf der Redaktion von Kassensturz Espresso fast im Minutentakt Meldungen zum gleichen Ärger reinkommen. Gestern war das so. Das Problem, ganz viele Swisscom-Kunden können seit ein paar Tagen ihre Filme und Serien über die Online-Plattform Netflix nicht schauen.
Man sagt, beim Fall Netflix Swisscom sei die sogenannte Netzneutralität verletzt worden.
SRF 3 Input.
Red auf deiner Reise entlang vom Internetkabel. Willst du jetzt einen Halt machen bei dieser Netzneutralität? Warum ist dir das so wichtig? Warum willst du jetzt so genauer anschauen?
Ja, jetzt habe ich mal genug Kabel angelangt bis dahin. Netzneutralität, das ist eben wichtig und da tut sich an diesen Exchange-Punkten, das ist so ein Punkt, wo sich die Frage kann stellen. Das Beispiel Netflix und Swisscom von vor ein paar Monaten, wo Netflix ein paar Tage geruckelt hat bei Swisscom-Kunden. Das war eben da so ein Problem von dem Austausch. Und ja, wir wollen ja alle eigentlich, dass möglichst, wenn wir Internet kaufen für die Hause, dass da auch Internet rauskommt und nicht einmal langsam und einmal schnell, je nach Dienst. Und darum finde ich, ist da jetzt ein guter Moment, um mal ein bisschen wegzukommen vom Kabel und mal kurz genauer anzuschauen, was ist Netzneutralität genau. Und ich habe da den Thomas Flatt gefragt. Er ist beim Thema selber neutral. Er ist Präsident vom Schweizerischen Verband von der Informatik- und Telekombranche.
Netzneutralität ist eigentlich definiert als der diskriminierungsfreie Zugang und Transport von Inhalt auf dem Internet. Und die Spielregeln, wo das Internet ursprünglich entstanden ist, war die gewesen, dass niemand schaut, was über das Internet transportiert wird, sondern Transporteure, die transportieren einfach all das, was eingeliefert wird, und sie tun es genau gleich ausliefern, wie es eingeliefert worden ist. Heute gibt es neue Technologien, wo den Transporteuren eigentlich erlaubt, in die einzelnen Datenpäckchen hineinzuschauen. Und dann zu entscheiden, von wem ist das gekommen, wo muss es hin, was ist drin. Und aufgrund von dem könnte, wenn das der Operator will, entscheiden, das eine Päckchen zu priorisieren über das andere, dass sozusagen A- oder B-Post entsteht auf dem Internet. Und die Verfechter von der Netzneutralität sagen, das ist schlecht, es sollten alle Päckchen gleich behandelt werden.
Zu den Verfechtern von der Netzneutralität gehört die digitale Gesellschaft. Setzt sich politisch ein für eine Regulierung, also dass man den Internetanbieter wie Swisscom oder Cablecom, dass man die verpflichtet dazu, die Netzneutralität einzuhalten. Und der Simon Schlauri ist Rechtsanwalt und Experte für Netzneutralität bei der digitalen Gesellschaft. Ihm macht bei dem Thema vor allem Bauchweh, dass durch so eine mögliche Verletzung von der Netzneutralität eben der Wettbewerb zwischen den einzelnen Anbietern, den Firmen, die Dienste anbieten, im Internet beeinträchtigt wird. Und beim Internet, das aufs Handy kommt, ist das eben heute schon der Fall.
Das ist das sogenannte Zero-Rating. Das ist eine Konstellation, wo ein Provider sagt, du hast ein bestimmtes Datenvolumen in deinem Abo pro Monat inklusive, zum Beispiel 1 GB. Und wenn du bestimmte Dienstleistungen aus dem Internet nutzt, dann werden die nicht angerechnet auf das Datenvolumen und andere Dienstleistungen werden halt normal angerechnet. Und das führt dazu, dass die Anbieter von diesen Dienstleistungen, die nicht angerechnet werden, einen grossen Vorteil haben. Es gibt unterdessen eigentlich bei jedem von den grossen Mobilfunkprovider in der Schweiz gibt's so ein Modell, dass man zum Beispiel bestimmte Fernsehanbieter eben durch Zero-Raten, mit dem Ergebnis, dass dann die Konkurrenz von denen Schwierigkeiten hat, überhaupt noch im Markt hineinzukommen. Oder? Also Sie müssen sich vorstellen, als Kunde, wenn Sie ein bisschen länger Fernsehen schauen, dann haben Sie Ihr Volumen relativ schnell aufgebraucht auf dem Handy-Abo. Und das führt dazu, dass Sie dann automatisch eigentlich werden die nutzen, die halt nicht gerechnet werden oder wo der Zähler nicht läuft, der Ticker nicht läuft und die anderen lassen sie aussen vor. Das führt im Ergebnis dazu, dass der Internetprovider darüber entscheidet, wer am Markt für so TV-Angebote erfolgreich ist und wer eben nicht. Und das ist eines der zentralen Probleme. Netzneutralität ist eigentlich ein ökonomisches Thema im Hintergrund. Es geht darum, dass die Anbieter von diesen Dienstleistungen, wie zum Beispiel TV-Dienstleistungen, also das wären vielleicht Zattoo oder Wilma oder Teleboy in der Schweiz, dass diese Anbieter gleich lange Spiesse haben und dass sie gleich gute Möglichkeiten haben, in die Märkte zu dringen, weil nur so wird eine Vielfalt gewahrt im Markt und nur so wird der technische Fortschritt auch entsprechend gefördert von der Marktstruktur.
Also da bei dem Zero-Rating, da sind gewisse Daten gleicher als die anderen und durch das haben dann die Anbieter von so Diensten nicht mehr die gleich langen Spiesse, sagt Simon Schlauri. Die Internetprovider wie Swisscom, Sunrise oder Cablecom sehen da auch ein Problem, könnte man meinen. Sie haben nämlich eine Absichtserklärung unterschrieben zu der Netzneutralität, sagt Thomas Flatt vom Schweizerischen Verband für die Informatik- und Telekombranche.
Die verschiedenen Fernmeldedienstanbieter in der Schweiz haben sich zusammengesetzt und haben ein entsprechendes Dokument verfasst und sich selber Richtlinien gegeben zur Selbstregulation, wo sie sich im Grundsatz den Prinzipien von der Netzneutralität verpflichten. Sie garantieren sie nicht, aber von den Prinzipien, denen tun sie sich verpflichten. Warum haben die das gemacht? Die haben das darum gemacht, weil es starke politische Bestrebungen nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa und der ganzen Welt gibt, dass man die Netzneutralität im Gesetz verankern tut.
Zum Beispiel in Holland, da haben sie das Zero-Rating, also dass man einen Dienst bevorzugt, ins Datenguthaben reinnimmt, da haben sie da verboten.
Und das ist noch etwas, was sich die Fernmeldedienstanbieter nicht wünschen. Und aus diesem Grund gehen sie lieber proaktiv das Thema an und setzen auf Selbstregulation. Ob das denn reicht, das wird Zeit weisen. Es ist sicher so, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass die Netzneutralität und die dazugehörigen Prinzipien im Grundsatz geschützt werden sollten. Das ist auch die Überzeugung von unserem Verband. Ob die Selbstregulation reicht oder nicht, das werden wir in der Zukunft sehen. Wir sind der Meinung, es braucht nicht zwingend heute ein neues Gesetz zu diesem Thema. Aber der Staat oder entsprechende Institutionen müssen sicher genau darauf schauen, was sich in Zukunft entwickelt.
Eigentlich, wenn ja die Operator, Swisscom, Cablecom und so, die Absichtserklärung unterschrieben haben und sie haben gesagt, dort steht eigentlich drin, dass wir finden Netzneutralität gut und wichtig, dann könnte man ja auch gerade noch ein Gesetz machen. Das wäre ja dann eigentlich, dann könnte es doch gar nicht dagegen haben gegen ein Gesetz. Wieso haben sie denn, wenn sie das Gesetz nicht?
Sie wollen das Gesetz nicht, damit die eigenen Freiheitsgrade nicht eingeschränkt sind. Das ist das eine. Das zweite sind klassische politische Argumente, dass man sagt, man will nicht Regulation auf Halde. Da bin ich durchaus im Grundsatz auch einverstanden. Wobei, wenn man schaut, wie schnell sich das Internet entwickelt und die Ökonomien, die dazugehören, entwickeln, muss man vielleicht nicht auf Halde regulieren, aber auf Halde vorausdenken. Weil wenn wir heute etwas wollen, gesetzgeberisch anstoßen, geht das Jahre, bis es implementiert ist. Und in dieser Zeit entwickelt sich unser Geschäft weiter. Und da muss man mindestens 5 Jahre in Zukunft denken, damit man ein einigermaßen passendes Gesetz in 5 Jahren parat hat. Also, nicht zwingend Regulation auf Halde, aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, die Fernmeldedienstanbieter argumentieren, dass im Prinzip alle Päckchen gleich sollten behandelt werden, aber gewisse dann doch gleicher als andere. Was bedeutet das? Das klassische Beispiel, das immer wieder gebracht wird, sind Notfalldienste, Telefonieverbindungen, die zeitkritisch sind. Die Analogie, die einmal gemacht wird, ist auf der Strasse. Da darf jedes Auto, solange es sich an die Regeln hält, gleich fahren wie das andere. Aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Blaulichtdienst, Polizei, Sanität etc. Die darf dann trotzdem links überholen. Das Beispiel ist einleuchtend und ist einfach nachzuvollziehen, aber die Frage ist, wer definiert denn genau, wer alles links darf überholen. Und auch hier kann man die Analogie vom Strassenverkehr nehmen. Der, der mehr zahlt, kann zum Beispiel auf einer Fastlane fahren, auf gewissen Autobahnen, vor allem im Ausland. Dann gibt es zum Beispiel Regeln, dass wenn 3 Leute und mehr im Auto sitzen, darf man auch auf der Fastlane fahren. Und diese Spielregel, die definiert eben im Netz am Schluss der Operator. Und vielleicht sagt er dann irgendwann einmal, Autos in diesen Fernsehsendungen transportiert werden, die von meinem Kanal ausgestrahlt werden. Die dürfen schnell fahren und kommen immer gut an beim Nutzer. Und die Fernsehinhalte, die vom Wettbewerb produziert werden, die fahren halt ganz langsam. Und wenn es halt Stau gibt, können die nicht rechtzeitig ans Fernsehbild ruckeln. Und das wissen wir alle, wenn wir einen Fernsehanbieter haben, der das Bild ruckelt, dann schauen wir nicht mehr lange bei dem. Und dort sind wir am konkreten Beispiel, wo zwei Geschäfte miteinander verbunden werden, nämlich der Transport der Daten und der Inhalt, die produziert werden. Und genau dort fangen die gefährlichen Geschäftsmodelle an im Internet, dort, wo solche zwei Dienste miteinander verknüpft werden.
Reto, nach dem Exkurs zu dieser Netzneutralität müssen wir jetzt aber die letzte Meile schon noch laufen, wo dann das Internet muss machen, bis es dann wirklich bei mir daheim auf der Dose rauskommt.
Oder? Die letzte Meile, auf jeden Fall, weil das sind ja jetzt wieder Kabel. Da wird das Internet auch wieder anlangen, bis zu den Dosen. Und für da bin ich auf Dagmoselle. Da haben die Wasserwerke Zug eins von ihren Netzen getroffen. Da habe ich hier den Projektleiter für die Netze, den Flavio Hüttler, und zwar jetzt nicht irgendwo bei einem Rechenzentrum oder so einem Industriegebäude, das hat mich noch erstaunt, sondern bei einem ganz normalen Mehrfamilienhaus. Und in dem Mehrfamilienhaus, da hat es einen Velokeller, also da hat es einmal Velo drin gehabt, im Keller unten, aber der wird jetzt für etwas anderes gebraucht. Da drin wird jetzt das Internet von der ganzen Region Wickertal eigentlich aufbereitet. Da hat es eine Station drin, wo die Datenpäckchen für den Transport via die Glasfaserkabel in die Gemeinde und in die Quartier aufbereitet werden.
In dem Fall ist es jetzt hier irgendwie, ja, gehen wir mal schauen.
Ja, wir gehen mal schauen.
Wir gehen den Kellersteigen runter.
Würden wir jetzt einfach nicht so vermuten in so einem Mehrfamilienhaus, dass ja, es da noch so Internet hat.
Es muss halt einfach auch ein bisschen zentral sein. Ja. Also hier sieht man gerade zwei Klimaanlage, oder? Oh, ja, die Geräte auch immer relativ viel Hitze abgeben.
Da kommt richtig Wärme aus dem Lüfter raus.
Der Flavio Büttler steckt seinen Schlüssel in ein Schloss, das rechts in der Betonmauer drin ist. Dann drüllt er den Schlüssel um, nimmt den ganzen Zylinder raus aus der Mauer und hinten dran hat es einen anderen Schlüssel dran. Mit dem macht er dann effektiv Türen auf. Und rein ein paar Kästen, so gross wie Kühlschränke.
Und da tönt es wieder nach Internet. So genau. Tönt Internet, habe ich festgestellt.
Jetzt. Richtig, ja. So tönen Geräte, die viel Leistung bringen müssen, eigentlich. Ja.
Ein dickes Kabel kennen wir schon, oder? Der Gartenschlauch. Und in einem speziellen Computer werden dann Daten aus dem Schlauch aufbereitet für die vielen einzelnen, ganz dünnen, gelben Glasfaserkäbel, die in die Quartiere rausgehen. Und wo hier eben angeschlossen werden, das dicke Kabel. Einem so einem Quartierglasfaserkabel gehen wir jetzt noch nach.
Jetzt werden wir ein Stückchen fahren.
Es landet wie die meisten Quartierglasfaserkabel in einem grauen oder also hellgrauen Kasten. Betoniert, mit Metalltüren vorne dran. Oder es gibt auch kleinere Modelle, nur so aus Metall. Die Kästen stehen an einem Weg oder an einer Strasse. Da wird das Internet jetzt für alle von uns ein bisschen sichtbar, von außen wenigstens. Und von innen sichtbar wird es dann, wenn man so einen Kasten aufmacht. Und für das hat der Flavio Büttler einen speziellen Schraubenzieher mitgenommen.
Das ist jetzt eine graue Kabine, sagt man dem.
Das ist eine Kabine, genau. Das ist jetzt explizit, nennen wir das eine Node-Kabine, weil wir eben mit dem Glasfaserkabel ankommen und nachher elektrisch rausgehen.
Und nicht mehr mit Licht, mit Glasfaser. Ab da sind die Kabel dann Fernsehkabel, sogenannte Koaxkabel.
Und das hier, die ganze Verteilung, das ist nachher eigentlich alles Koaxialkabel, also wo das elektrische Signal drauf ist.
Wenn ihr die HIDSL habt als Internetzugang, dann sind es Kupferkabel.
Ja.
Und da wird es jetzt schon konkreter, da sind wirklich einzelne Strassen jetzt unten angeschrieben.
Genau, jetzt zum Beispiel gehen wir nachher in dem Kabel nachher, wo wir hier haben.
Da ist die letzte Meile.
Gehen wir nachher schauen, was am anderen Ende hängt, wo nachher ins Haus geht mit dem Signal.
Das andere Ende von dem Kabel, von dieser letzten Meile, geht in den Keller von einem Mehrfamilienhaus, hier in Dagmoselle. Und dort hängt dann einfach noch eine kleine Kiste.
Ja, da kommen wir auf den Verstärker.
Das ist jetzt das Kabel, das ich oben in der Kabine angelangt habe,
genau,
oder?
Genau. Und da gehen wir jetzt nochmal auf den letzten Verstärker, damit wir genug Signal haben. Und die weißen Kabel, das ist eigentlich schlussendlich, da ist der Hausübergabepunkt. Bis zu da ist das unser Netz. Und ab da
ist nachher das Netz vom Haus, oder?
Ja.
Und die Weißen, die gehen nachher in die einzelnen Wohnungen.
Da ist jetzt wirklich da, das Kabel, da wäre jetzt eine Wohnung, wenn ich das jetzt rausdrülle, dann
genau, ist genau, da geht eine Wohnung nicht mehr. Genau.
Ehrfurcht, oder? Jetzt ist dein Orang-Utan-Bild eigentlich angekommen bei dir. Ja.
Woher weiss denn das Orang-Utan-Bild, wo es muss wie abbiegen, dass es dann wirklich vom Google-Rechner in den USA dann auf meinem Laptop landet?
Also du schickst zuerst einmal an Google eigentlich ein Paket mit dieser Anfrage.
Mit der Lieferadresse.
Und dort drin ist eigentlich genau auch die Lieferadresse. Und an diese Lieferadresse schickt dann der Google-Computer die Bilddatei zurück. Und der ist aber eigentlich effektiv nur die Lieferadressen und wo es dann genau durchgeht, das ist eigentlich dann, wird von diesen ganzen Routern, diesen Navigationsgeräten, wird das dann reguliert. Also wenn da zum Beispiel eben ein Kabel vielleicht Stau hat, dann ist es so wie beim Navigationsgerät im Auto, dann wird eine Ausweichroute vorgeschlagen, sodass dann am Schluss einfach das Orang-Utan-Bild bei dir zuhause ankommt.
Input.
Der Reto hat den Weg vom Kabel verfolgt, das Kabel, das Internet drin steckt. Etwa 50 Minuten lang haben wir diesen Weg verfolgt. Etwas, das in echt irgendwie Millisekunden braucht. Bilder vom Reto, seiner Reise, Bilder von diesen Kabeln, Bilder von den Glasfasern, die findet ihr im Netz srf.ch/input. Und wenn ihr Feedback habt, dann macht doch ein Mail an input@srf3.ch.
Input Podcast auf SRF 3.